Wir haben schon Patienten angesprochen drauf. Das ist dann ganz schnell gegangen.
Und das ist halt dann der Wahnsinn,
gell? Ja. Na, ich bin ja froh, wenn Sie mich ansprechen. Ja, dann kann man ja auch das Ganze in ein richtiges Licht drücken. Schlimmer ist, wenn so ein überzogener Medienartikel da für bare Münze genommen wird.
Wahre Schönheit. Der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin. Mit Dr. Carlo Hasenöhrl und Sabrina Engel.
Gerade da mit der Kältebehandlung. Das ist ja wirklich auch für Personen, die viel Sport machen und halt trotzdem ihre Problemzonen haben, wo wir ja schon oft geredet haben, dass diese gewissen Fettpölsterchen halt einfach nicht weggehen, eine relativ sanfte Methode, um wirklich diese Fettzellen zu vernichten.
Ja, genau. Ich mache das definitiv so, wenn es die Möglichkeit gibt, was konservativ zu behandeln, dann ist das immer die erste Wahl. Zuerst schaue ich, geht's mit der Kältetherapie, und wenn ich sehe, okay, das ist zu wenig oder das ist zu unsicher, dann steige ich um auf die operativen Maßnahmen. Da sind wir schon beim Oberschenkel.
Ja, ganz genau. Perfekt, Carlo. Jetzt machst du die Überleitungen. Für alle, die jetzt gerade so gedacht haben, hey, was redet ihr da eigentlich? Wir haben jetzt nochmal Bezug genommen auf unsere letzte Folge, wo wir eben von diesem Model gesprochen haben und der Kältebehandlung. Und genau deshalb haben wir da jetzt nochmal kurz weitergeredet, weil es ja wirklich ein wichtiges Thema ist. Ja. Und vor allem bei unseren Oberschenkeln ja auch angewandt wird.
Ja, genau.
Aber machen wir es doch klassisch, starten wir mit der Anatomie, oder?
Ach, die Anatomie. Nein, ich glaube, das ja, ich brauche mir jetzt gar nicht so auf die ganzen Muskelgruppen eingehen, weil sonst sind wir eine Weile beschäftigt.
Das stimmt.
Und da schlafen uns dann unsere Zuhörer ein. Also wer gerade beim Autofahren ist, bitte Augen offen lassen. Nein, es geht uns darum, dass es einfach, der Oberschenkel hat den großen Vorteil, dass er relativ über der Muskulatur eine relativ straffe Bindegewebshülle hat. Außen überhaupt, innen ein bisschen weniger. Und besonders im äußeren Bereich ja die Haut auch recht stabil ist im Normalfall. Mhm. Und für mich ist das sozusagen die ideale Stelle für Korrektur mittels Absaugung. Die Oberschenkelaußenseite.
Ja.
An der Oberschenkelinnenseite schaut es ein bisschen anders aus. Da ist die Haut einfach wesentlich zarter. Das Unterhautfettgewebe auch feiner meistens. Super Stelle auch für Eigenfetttransplantationen. Also wenn man jetzt irgendwo anders ein Fettgewebe braucht, um einen Defekt zu füllen oder Asymmetrie auszugleichen, dann nehme ich das sehr gern von der Oberschenkelinnenseite, weil das einfach von der Konsistenz her ganz anders ist. Und auf der anderen Seite ist eben die Haut auch sehr zart und dadurch muss man beim Absaugen jetzt zum Beispiel gut aufpassen, dass man da keine Dellen produziert. Da nehme ich jetzt zum Beispiel lieber eben diese Kältetherapie, weil ich dort einfach ein gleichmäßigeres Ergebnis kriege oder die Wahrscheinlichkeit, dass es Unregelmäßigkeiten gibt, geringer ist.
Okay. Aber sprich, wir haben den Oberschenkel, wir haben eben, wie gesagt, eine Innen-, eine Außen-, eine Vorder- und Hinterseite. Mhm. Außenseite geeignet für die Fettabsaugung, Innenseite auch, aber etwas schwieriger, eher auf Kältetherapie. Macht man an der Vorder- und Hinterseite auch Fettabsaugungen? Weil ich glaube, da ist ja auch vom Muskulären her weniger Platz für Fett, also rein genau. Von Anatomie her.
Genau. Es gibt schon wirklich so Patienten und Patientinnen, wo das Fettgewebe sehr zirkulär verteilt ist, dann mache ich dann auch an der Vorderseite zumindest Absaugung. Also ich gehe nicht nur an die typischen Reiterhosen, wie man sie ja nennt, an der Oberschenkelaußenseite, sondern gehe auch nach vorne. Vorne ist halt wieder flächig, überall was flächig ist, muss man eben gut aufpassen, dass man keine Unregelmäßigkeiten hineinsaugt. Aber das geht eigentlich schon ganz gut. Also da kann man das mit der Absaugung eigentlich ganz gut lösen. Auf der Oberschenkelrückseite ist eigentlich wirklich wenig. Ja. Und da ist auch mit der Muskulatur ein bisschen kritischer, also da sauge ich nicht gern ab. Es gibt auch eine Stelle, die nennen die Amerikaner Banana. Das ist dieser Wulst unter der horizontalen Gesäßfalte.
Okay.
Ja, also dort, wo quasi das Gesäß aufhört.
Deshalb Banana, ja, schaut so aus, oder?
Ja, das ist ein bogenförmiger Wulst. Da ist also das Gesäß, dann kommt diese horizontale Gesäßfalte, die Po-Falte, also nicht die vertikale in der Mitte, sondern die horizontale.
Die immer weiß bleibt, wenn man so mal.
Genau.
Je nach Po-Größe.
Je nach Po. Und dann kommt die sogenannte Banane. Das ist so ein kleiner Fettbacken unterhalb von dieser Gesäßfalte. Und ich höre, oft wollen die Patientinnen, dass man diese Banane wegnimmt. Ich warne immer davor, weil dann sackt das Gesäß ein bisschen ab.
Ja, klar.
Das ist wie eine Stütze, das ist wie ein Bankel, auf dem das Gesäß liegt. Ja? Und man kann es ein bisschen reduzieren, aber man muss wirklich vorsichtig sein mit dieser Banane, dass man da nicht überkorrigiert, sonst verändert man die Kontur negativ. Also das ist ein bisschen kritisch.
Weil diese Banane würdest du dann absaugen?
Ja.
Also nicht rausschneiden?
Nein, kann man absaugen.
Okay, ja. Also blöd gesagt, diese Haut, die Schale der Banane, die würde dann wirklich ganz lätscher drunter hängen, oder?
Nein, das ist nicht so viel.
Okay.
Aber die Haut drüber, eben das Gesäß selbst, da verstärkt sich dann diese horizontale Gesäßfalte. Also da muss man, ich will nicht sagen, dass es nie geht, gell? Aber man muss wirklich ganz vorsichtig sein. Weil oft ist da die Kontur gar nicht schlecht. Meistens muss man oberhalb von der Gesäßfalte ein bisschen reduzieren, ein bisschen absaugen, um einfach die Rundung zu betonen vom Gesäß. Aber drunter, da eben, wie gesagt, da muss man zurückhaltend sein.
Okay, weil theoretisch, wenn dann wirklich das Gesäß dann auch nach unten wandert, braucht man gleich Po-Straffung an.
Und das ist auch nochmal ein heißes Thema.
Das Gesäß, ich habe mir jetzt auch gerade gedacht, nimmt man das zum Oberschenkel dazu oft? Nein, oder?
Ich glaube, da habe ich zu viel dazu zu sagen.
Okay, das machen wir noch eine Folge dazu.
Da müssen wir wirklich eine eigene Folge machen, weil das ist auch für mich so ein bisschen, für mich völlig unverständlich, warum das so vernachlässigt wird.
Ja.
Also, wie viele Frauen ihre Brust korrigieren und wie wenige eigentlich ans Gesäß denken.
Ja, okay, ist das tatsächlich nicht so oft.
Das ist allein schon für die Harmonie irgendwie schaut. Das ist ganz interessant. Ich kann mir es nur dadurch erklären, dass man sich halt von vorne eher sieht als von hinten.
Das ist lustig, weil jetzt gerade aus der Trainerwarte ist es genau umgekehrt. Welche Übungen sind für den Po gut? Was kann ich für den Po machen? Wie viel Stiegen soll ich steigen? Aber Liegestütz für den Brustmuskel zum Beispiel, bei der Frau zumindest, eher vernachlässigt.
Ja, vielleicht
hat es damit
zu tun. Ja, genau. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass man eher das Gefühl hat, am Gesäß kann man selber arbeiten, an der Brust nicht. Mhm. Das mag schon sein. Aber es gibt dann oft so den Status, wo man sagt, okay, das geht jetzt einfach nicht mehr, weil da ist die Muskulatur zwar gut, aber die Fettverteilung und der Hautmantel hat sich so verändert, dass es einfach nicht mehr ohne Korrektur geht. Aber jetzt sind wir schon im Gesäßbereich. Ja, machen wir jetzt Gesäß oder Oberschenkel?
Also
Gesäß kommt eine eigene Folge.
Machen wir eine ganze Folge,
ja.
Und dann machen wir vielleicht auch noch eine kleine Umfrage davor. Also falls jetzt schon jemand die Ohren spitzt, her mit die Fragen zum Gesäß.
Ja, genau.
Okay, ja. Also, Banane.
Ja, das war einfach, das ist schon ein bisschen ein Ausflug ins Gesäß.
Ja.
Das schließen wir jetzt auch ab. Es gibt natürlich dann nach der reinen Fettreduktion das Problem der Haut.
Mhm.
Und nirgendwo ist das Thema Zellulite ein wichtigeres Thema als am Oberschenkel.
Am Oberschenkel, ja, da ist es eigentlich wirklich am ehesten, ja.
Genau.
Schon von Haus aus, weil es ja so große Fläche ist, oder?
Ja, und interessanterweise dort eben auch am häufigsten eben diese Unregelmäßigkeiten, Dellen und Einziehungen und so weiter dann zu sehen sind.
Mhm.
Auch das habe ich, glaube ich, in der Folge mit der Fettabsaugung schon angesprochen, wie das System funktioniert, dass eben die Haut so Bindegewebszügel in die Tiefe hat,
die
Haut praktisch verankern und wenn die gelockert sind, dann entsteht eben oder wenn die Haut sich lockert, dann entsteht eben die Zellulite, die in diese Einziehungen sind, dann eben diese Verankerungen, diese Bindegewebszüge in die Tiefe.
die eben wirklich wie eine Orangenhaut ausschauen. Genau. Deshalb heißt es ja auch so.
Ja.
Ganz genau. Und da haben wir eben ja schon gesprochen, ist die Fettabsaugung ja eine Möglichkeit, dass man da wirklich mit der Wassermethode, dass du das rausreinigst, gell? Also so ein bisschen auflöscht quasi, diese Verklebungen.
Ja, wobei ich wirklich sagen muss, und das sage ich auch all meinen Patientinnen, eine Verbesserung kann ich nicht garantieren. Ich kann nur versprechen, dass es durch die Absaugung nicht schlechter wird.
Ja.
Aber dass die Zellulite, der tatsächliche Elastizitätsverlust der Haut durch die Absaugung alleine besser wird, das verspreche ich niemandem.
Weil wir ja wieder gesagt haben, eben, es ist ja oft auch wirklich genetisch bedingt. Also die Haut ist ja schon so programmiert. Das ist ja so ein Punkt, wo man wirklich nicht die Welt tun kann. Aber man kann sie, wie du sagst, zumindest stoppen. Das ist ja auch schon mal positiv, finde ich.
Ja, und das Stoppen passiert ja nicht nur jetzt eben durch Absaugung oder Ähnliches, sondern eben auch durch Training, durch Bewegung, durch Massagen, dass einfach wirklich die Durchblutung in der Haut verbessert wird, durch gewisse Ernährungsumstellungen, dass einfach der Flüssigkeitshaushalt reguliert wird, dass sich nicht so viel Flüssigkeit ins Gewebe einlagert, dass man auch einmal eben, wenn man jetzt zu Flüssigkeitseinlagerungen neigt, dass man dann auch zumindest in der kühleren Jahreszeit mit Stützstrümpfen arbeitet und so.
Genau.
Diese Möglichkeiten muss man einfach alle ausschöpfen. Und als allerletzte Option gibt es dann eben die operativen Eingriffe.
Die Straffung sozusagen.
Richtig.
Und überschüssige Haut quasi eigentlich entfernt wird.
Genau.
Ja.
Genau.
Und die kann man am Oberschenkel tatsächlich auch überall machen? Oder hast du so wie am Oberarm zum Beispiel die Innenseite? Ist es am Oberschenkel auch eher vorrangig die Innenseite? Oder
ja, es ist ja Gott sei Dank so, dass die Oberschenkelaußenseite im Normalfall ja die stabilere Haut ist und die straffere Haut.
Mhm.
Die meisten Oberschenkelstraffungen konzentrieren sich auf die Oberschenkelinnenseite, wo die Haut eben besonders zart und weich und locker ist. Und diese typischen Bäckchen an der Oberschenkelinnenseite, so oberhalb, knapp unterhalb von der Leiste, die ja auch oft mechanisch wirklich ein Problem darstellen, wenn die Oberschenkel reiben.
Oh ja.
Und das geht ja oft so, dass die Patientinnen dann oft im Sommer wirklich wund sind in der Mitte, weil das so reibt aneinander. Und da kann man eben das Volumen reduzieren. Dann besteht aber wirklich das Risiko, dass der Hautmantel zu groß bleibt. Und dann geht man her und nimmt einfach einen Streifen von dieser Haut weg. Dazu macht man einen Schnitt in der Leiste, also in dieser Beugefalte. Mhm. Von vorne, von der Vorderseite, an der Oberschenkelinnenseite durch bis in die untere Gesäßfalte.
Okay, das ist ja dann eigentlich relativ gut versteckt. Und dann
genau, darum geht es ja auch immer, dass diese Narben wirklich gut versteckt sind. Und es gibt dann dieses System wie bei den Oberarmen, dass man zuerst die Haut wirklich ganz entfettet, also das Fettgewebe heraussaugt und dann einfach die Haut abzieht oder entfernt und die Strukturen drunter stehen lässt und das dann rafft. Der Unterschied zum Oberarm ist, da gibt es eben auch die Möglichkeit, in erster Linie den Zugang mit einer horizontalen Narbe in der Leiste.
Yeah.
Und was ähnlich ist wie am Oberarm ist, es ist halt die Leiste, eine sehr zarte Haut, auch die Oberschenkelinnenseite oder dann hin zu den Schamlippen ist die Haut auch sehr locker und sehr weich. Und man muss also da schon ein bisschen dafür sorgen, dass das Ganze in der Tiefe gut verankert ist. Sonst kann das passieren, dass diese Narbe im Laufe der Jahre dann immer weiter nach unten wandert.
Oh Gott, ja, das will man ja dann auch nicht.
Ja, genau. Die soll ja dort bleiben. Und das ist ja eben, wie gesagt, eine bekannte Komplikation, dass die Narbe sich da ein bisschen an die Oberschenkelinnenseite nach unten verlagert. Um das zu verhindern, wird sie eben, also ich verankere sie in der Leiste, am Leistenband.
Also einer annehmen festen, quasi,
ja,
oder?
Genau. Ich nähe das fest an einer tiefen Struktur, an einer sehr straffen, an einem straffen Band in der Tiefe.
Das Leistenband, das ist einfach ein Bindegewebsband, oder?
Ja, das ist ein Bindegewebsband, das ist so ein flächiges Band, das sich vom Schambein nach außen bis zum Beckenkamm zieht. Und das quasi ja auch so wie ein Auffang, ein Teil dieser Struktur darstellt, die den Beckeninhalt auffängt sozusagen. Und der Leistenbruch zum Beispiel entsteht dann, wenn eben eine Lücke im Leistenband zu groß wird und eben dann vom Beckeninhalt nach unten durchrutscht.
Ja.
Da muss man eben diese Bruchlücke verschließen. Aber das ist ein sehr stabiles Band und an dem versuche ich dann immer die Oberschenkelhaut zu verankern, um zu verhindern, dass die Narbe nach unten wegwandert.
Wird direkt dort angenäht, okay. Ja. Das ist jetzt der Teil direkt an den Adduktoren quasi, an den inneren Oberschenkelmuskeln. Wenn das jetzt aber wirklich der Quadrizeps, die Vorderseite des Oberschenkels, der geht ja vor bis zum Knie.
Genau.
Da vermutlich wirst du auch einen Schnitt setzen.
Genau,
oder? Da
mache ich an der Oberschenkelinnenseite einen Schnitt. Also man kann den Schnitt an der Oberschenkelinnenseite allein auch machen, dass man so wie am Oberarm so eine Hautspindel rausnimmt. Ja. Meistens kombiniert man. Das heißt, man wird den horizontalen Schnitt in der Leiste machen und praktisch dann den zusätzlichen Längsschnitt an der Oberschenkelinnenseite, also praktisch eine T-förmige Narbe hat man dann. Und
okay,
das macht man je nach Ausdehnung, wenn das also, wie du sagst, bis zum Knie runter geht, dann bleibt einem gar nichts anderes übrig, dann braucht man diese zusätzliche Narbe an der Oberschenkelinnenseite.
Und wir haben jetzt gerade davon gesprochen, es ist ein riesengroßer Körperteil der Oberschenkel und vor allem die Muskulatur dort, wird vermutlich auch in der Regeneration ein bisschen mehr Zeit beanspruchen.
Ja, das Kernproblem ist eben diese Leistengegend, weil das sogenannte Intertrigozone ist. Das heißt, dort ist es ein bisschen feucht, da ist immer Bewegung drauf, die Haut ist extrem zart. Das braucht grundsätzlich ein bisschen länger, bis es heilt. Und ich habe dann sehr, sehr oft die Patientinnen da und die sagen, schauen Sie mal, die Narbe ist rot und die ist immer noch rot. Und die sieht man gut, besonders wenn ich mich vorbeuge und so. Das dauert ziemlich lang. Ja. Das blasst eigentlich in den allermeisten Fällen ab, aber es dauert.
Yeah. Okay.
Und der ganze Hygiene. Das ganze Hygieneprogramm muss man natürlich abschließen. Ich kann keinen Verband ansetzen. Ich versorge es natürlich auch wieder sehr oft mit Tape, sondern manchmal auch mit einer Miederhose. Das kommt darauf an, wie gut es sich machen lässt. Aber eben, wie gesagt, einen richtigen Verband mit Pflaster oder so, das geht nicht, weil sonst kann man de facto nicht mehr aufs Klo gehen.
Na klar.
Also da ist Hygiene ein ganz großes Thema.
Und klarerweise dann auch wieder Lymphdrainage, müssen wir auch wieder dazu sagen, ist so einfach so um und auf. Unsere Lymphe, unsere Reinigungskräfte. Nach der Operation bleibt man dann bei euch im Haus?
Ja, also
ein, zwei Nächte?
Die postoperative Pflege ist ganz wichtig.
Ja.
Also da muss man einfach wirklich sich helfen lassen. Man sollte auch nicht sitzen. Stehen. Gehen,
Kann
liegen, lümmeln, es geht alles.
Okay.
Aber sitzen, also das rechtwinklige Abbiegen, da ist die meiste Spannung auf dieser Narbe und das sollte man idealerweise sogar 2-3 Wochen vermeiden.
Wow, okay.
Ja, manche sagen sogar 6 Wochen, finde ich heftig, aber da muss man wirklich sich einfach ein bisschen arrangieren.
Gibt mittlerweile super gute Schreibtische bei IKEA, wo man Stehfunktion einstellen kann, also spätestens jetzt, ich habe jetzt auch einen da, der ist Hammer. Und wenn wir jetzt beim Oberschenkel noch ein bisschen tiefer gehen in die Struktur, Krampfadern, Besenreis haben wir bei unserem Mami-Makeover schon angesprochen.
Genau.
Eine gute Freundin von mir hat nämlich an der Innenseite der Oberschenkel sich 2 dieser Venen entfernen lassen müssen, weil die einfach nicht mehr funktioniert haben. Gell? Also das ist, glaube ich, auch ein Thema bei dir.
Bei mir eigentlich nicht so.
Okay.
Ja, also ich würde mich jetzt nicht als Venenspezialist hinstellen, das wäre jetzt wirklich vermessen. Ja. Ich habe viele Venen operiert in meiner Ausbildung, aber es gibt Venenspezialisten. Es gibt die Gefäßchirurgen und die Phlebologen, die also zuständig sind für dieses Venensystem. Und an die soll man sich wenden, weil es ist mit der Therapie nicht getan. Man muss zuerst einmal schauen, wo liegt das Problem, welches Venensystem ist wie sehr belastet. Es gibt ein oberflächliches und ein tiefes Venensystem am Oberschenkel.
Ja.
Das Oberflächliche, das kennt man, das sind diese typischen Krampfadern. Ja, das, da gibt es zwei Sammelvenen, die Saphena magna und die Saphena parva. Mhm. Die magna liegt innen, die geht also von der Leiste bis zum Innenknöchel. Die parva geht von der Kniekehle bis zum Außenknöchel. Eigentlich dann weiter auch auf den Fußrücken. Und da sammeln sich die ganzen Venen des Oberflächenvenensystems und werden dann quasi in die Tiefe, in die Beckenvene dann weitergeleitet. Und das ist eben Krampfadernareal und das muss man einmal konservativ, kann man das lang konservativ behandeln, und wenn es gar nicht mehr geht, wenn die Klappen kaputt sind, das haben wir ja auch schon besprochen. Genau. Also wenn diese Ventilsysteme dann nicht mehr dicht sind, dann muss man die Vene auch
wegschnippeln. Okay, aber vorrangig jetzt in deinem Berufsalltag geht es um die Fettabsaugung, die Kältetherapie, die Straffung,
genau.
Am Oberschenkel, jetzt wenn wir bei dem Thema sind. Können wir ganz kurz auch über die Kosten sprechen? Was zahlt man für so eine Oberschenkelstraffung? Weil das ist ja eine Wahnsinnsprozedur, also das ist ja jetzt nicht einfach eine Muttermalentfernung.
Nicht wirklich. Ja, das klingt jetzt blöd, aber ich habe den Preis wirklich nicht im Kopf. Ja. Aber
du bist ja auch für das Medizinische verantwortlich, das ist eh klar.
Genau, wir haben ja auch das schon einmal besprochen mit dem Philipp da in der Folge.
Philipp, du musst wieder mal vorbeischauen bei uns. Na, weil da findet man natürlich wieder im Internet von 3.000 bis 6.000 alles, muss man schon auch wieder differenzieren. Eben.
Ist aber es genau in dem Range würde ich es auch betiteln. Ja? Ja, okay. Also 3 bis 6 bis 7 muss man rechnen, je nach Ausdehnung.
Ja.
Weil, wir reden jetzt eh schon die ganze Zeit über die vielen Optionen, die es da gibt. Ja? Ich meine, natürlich, wenn man nur mit dem Fettgewebe arbeitet, fängt es bei 1.300 Euro an.
Ja.
Aber das geht dann eben immer weiter und eine ausgedehnte operative Korrektur mit einem T-förmigen Narbe und entsprechender Nachsorge und intensiver Pflege, ja, da ist man dann schon eben bei den 6.000 bis 7.000. Yeah. Das geht nicht anders.
Finde ich wieder cool, weil mal das wieder zeigt, dass du da jetzt nicht in Produkten denkst, sondern wirklich das individuell angehst immer. Aber man kann es ja auch wirklich nicht sagen, wenn das jetzt nur der kleine Fettpolster ist oder von mir aus 10 cm. Es ist einfach immer individuelle Geschichte. Genau. Aber wenn wir sagen, von 1.300 zu einer kleinen Fettabsaugung bis 6.000, 7.000, so, das ist die Range, oder?
Sowas in der Größenordnung, ohne dass sie mir festnageln.
Ja, genau. Das ist ganz wichtig als Kleingedrucktes dahinter. ich möchte an dem Punkt auch drei Dinge anbringen, die ich aus meinem Alter kenne. Generell. Oberschenkel ist ja so wirklich ein großes Thema bei uns Frauen vor allem. Mei, man will schöne, schlanke Oberschenkel haben, man möchte am besten ein ganz kraterfreies Gewebe haben und das am besten noch gut durchtrainiert. Es ist immer so schwierig, weil ich habe so eine Phase gehabt, wo ich ganz viel Krafttraining gemacht habe. Und nur Krafttraining, das ist einfach nicht die Lösung, weil erstens unfassbare Muskelkater, weil man will noch mehr Gewicht und man will noch mehr Wiederholungen machen und noch mehr Sätze, ist eigentlich genau das Falsche. Da kommst du dann zu den Wassereinlagungen und irgendwann, blöd gesagt bei uns auf Tirolerisch, sagt man, da lädt jetzt die nachher. Gell?
Na, auch die Muskelmasse nimmt zu. Und die
ganz
Muskelmasse
genau.
Ist nicht unwesentlich. Ja? Ja. Also durchtrainierter Oberschenkel hat einen Umfang.
Ja, absolut.
Und die richtige Mischung aus Ausdauer, um das Fett zu verbrennen und natürlich schon auch ein bisschen Kraft ist
Körpergewicht
am besten. Das ist gar nicht so einfach. Mhm. Ja. Nichts zu tun ist der falsche Weg.
Ganz genau.
Aber das richtig zu machen, da braucht man wahrscheinlich schon wirklich jemanden, der einen da beratet.
Absolut, man muss herausfinden, wie so eine Körperzelle aufgebaut ist, oder? Also wie viel brauche ich Ausdauer, was brauche ich an Kraft? Ist es eher die Kraft, Ausdauer, Eigengewicht? Ist ganz schwierig, also so einfach blöd drauf lostrainieren, wie ich das damals gemacht habe, das ist einfach keine Lösung, weil macht man im schlimmsten Fall eigentlich mehr hin, als dass es gut tut.
Ja.
Aber es gibt eben drei Dinge, die mache ich, um den Körper einfach fit zu halten und vor allem den Blutfluss anzuregen. Das nächste Mal bitte, liebe Leute, statt dem Lift einfach die Stiege nehmen. Das ist ein ganz kleiner Tipp, der aber so viel bewirkt, weil 10 Stiegen sind es immer und euer Gesäß und eure Oberschenkel werden es euch danken. Dann, ganz guter Tipp, duschen tut jeder hoffentlich. Einmal am Tag, hoffentlich auch öfter in der Woche. Einfach kalte Phasen einlegen. Zum Beispiel zum Schluss, bevor es rausgeht, einfach mal kalt über die Oberschenkel drüber duschen. Das ist, bewirkt Wunder und nicht umsonst gibt es das Kneipen, wo ja eigentlich genau das der Effekt ist. Gell? Mhm. Und das Letzte, ganz easy, ihr könnt sogar liegen, das ist der Wahnsinn. Im Bett, in der Früh und am Abend für 2 Minuten die Beine nach oben ausstrecken, dass das Blut von oben wieder mal runter zum Herzen fließen kann. Und ich glaube, das sind 3 Dinge, die kann sich jeder irgendwie in den Alltag einbauen, oder? Das lege ich euch ans Herz.
Ja, na, unterstütze ich dich voll.
Oder? Ja. Und wenn es dann immer noch zwickt und zwackt, entweder beim Karneval-Beratungsgespräch machen oder beim Trainer, dass man noch optimieren kann.
Genau.
Aber kleine Schritte setzen.
Ja, ich hab mal vor vielen, vielen Jahren einen Artikel veröffentlicht, wo ich vor dem Joggen gewarnt habe.
Mhm.
Das war ein Aufschrei, ja.
Ja.
Wie man sowas nur tun kann. Aber es ist einfach so, jeder geht joggen oder viele gehen joggen. Mhm. Geht eh nicht jeder joggen, ja. Aber es gehen viele joggen, um eben ihr Gewebe zu verbessern. Und das funktioniert nicht, ja, weil einfach nirgendwo so viel Scherkräfte, so viel Reibung und Belastung, Erschütterung auf dem Gewebe, gerade im Oberschenkel, passiert wie beim Joggen.
Ja.
Wobei ich auch da sagen muss, Joggen muss gelernt sein. Also das ist ein Sport, der sehr viel Technik benötigt.
Mhm.
Und ich höre es ja oft, wenn sie daher patschen. Ja. Ja. Und das ist, da muss man wirklich, also da kann ich wirklich nur warnen.
Ja.
Lieber, wenn man jetzt nicht wirklich sozusagen die richtige Lauftechnik erlernen will, lieber Radfahren, Walken.
Walken, genau, ja.
Walken ist super.
Für die Arme, kann man mit den Stecken arbeiten.
Das man verbraucht viel mehr Kalorien beim Walken als beim Laufen.
Ja.
Und wie mein Lieblingssport oder meine erste Empfehlung ist immer Schwimmen. Man hat da so eine Art schwerelosen Zustand für das Gewebe, das Beste, was man machen kann. Und gleichzeitig wird die Muskulatur trainiert, gleichmäßig, ohne Gelenksbelastung. Das ist einfach das Allerbeste.
Und im Wasser sein tut sowieso immer gut.
Ja.
Das ist ein Wahnsinn. Und wer aber trotzdem auf dieses Laufen beharrt, weil er es lernen will, einfach eine Laufanalyse machen.
Ja, man muss nicht nur im Shop die richtigen Schuhe suchen, sondern auch wirklich sich von einem Profi beraten lassen, den richtigen Laufstil zu lernen.
Ja.
Da macht man so viel falsch.
Laufen muss gelernt sein, du sagst es richtig, auf jeden Fall.
Cool. Absolut.
Ja, ich glaube, unsere Oberschenkel haben wir bedient.
Ja.
Oder? Was vergessen?
Ich glaube, wir haben eigentlich so weit alles durch. Eben wie gesagt, es gibt die ein kleiner Teaser sozusagen, dann auch für die Podcast-Folge über das Gesäß.
Oh, ja.
Es gibt natürlich auch eine Behandlung an der Oberschenkel-Außenseite. Wir haben jetzt eigentlich nur von der Oberschenkel-Innenseite gesprochen, aber es gibt ja wirklich auch Patientinnen in erster Linie, gibt zwar auch Männer, wo ich Oberschenkellifts mache, gerade nach massiver Gewichtsreduktion, aber Großteil ist doch bei den Frauen, dass eben auch an der Oberschenkelaußenseite die Haut sehr stark gelockert ist und auch die kann man straffen. Da das aber meistens mit dem Gesäß in Kombination geht, als sogenannter Bodylift, wie man das nennt, würde ich das gern zur Gesäßfolge dazu nehmen, den Podcast.
Jetzt hast du wirklich, glaube ich, jedem Lust drauf gemacht, Carlo. Sollen wir das nicht einfach nächste Woche machen?
Ja.
Und dann machen wir die Hände. Und dann klatscht die Hand auf den knackigen Po. Ja, das machen wir, oder?
Ja.
Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Das war Wahre Schönheit. Lasst uns gemeinsam die größten Schönheitsmythen aller Zeiten aufklären und schickt uns dazu eure Fragen und größten Anliegen. an podcast@excellentbeauty.com. Immer her damit und keine Scheu. Wir freuen uns auf euch. Bis bald.